fühle was Gutes in meinem Geist. Ich glaube wirklich, dass wir ein bisschen das Herz Gottes berührt haben und Gott erfreut haben. Und dann sendet er uns seinen Geist und gibt uns Rückmeldung. Dann spüren wir, das hat ihn erfreut. Und das erfreut uns, dass es ihn erfreut hat. Und wenn er sieht, dass wir uns freuen, weil er sich gefreut hat, dann freut er sich auch wieder. Und so spielen wir Ping-Pong. Halleluja. Es ist mit dem Verstand kaum zu begreifen, da ist ein unsichtbarer, gewaltiger Gott. Der hat das Universum geschaffen durch seine Stimme. Galaxien entstehen durch die Macht seiner Stimme. Und doch kennt er dich durch und durch. Und er ist für dich. Er nimmt die Dinge, die nicht gerade sind, die krumm sind, die nicht hell sind, die dunkel sind, in dir nicht als Anlass, sich zu distanzieren, sondern sagt, ich bin der Gott, der deine Finsternis hell macht. Halleluja, wir haben einen so wunderbaren, guten Gott. Und das Allerwichtigste, was er uns aufgetragen hat, ist nicht für ihn zu arbeiten, auch nicht Gemeindewachstum, Weltmission. Das Allerwichtigste, was er uns aufgetragen hat, ist, ihn kennenzulernen. Ihm näher zu kommen, ihm Raum zu geben, in uns sein Werk zu tun. Es geht nicht um, was wir für ihn tun, sondern was er zunächst einmal für uns und in uns tun kann. Und dann werden wir verändert und dann wird unsere Enge geweitet und mehr von Gott kann durch uns fließen. Die Welt braucht nicht uns, sie braucht Christus. Und er muss durch uns hervorkommen. Das Wasser des Heiligen Geistes muss durch uns fließen. Das ist, was die Menschen brauchen. Nicht unseren Charme, unseren Witz, unsere Persönlichkeit oder irgendwas. Was sie brauchen, ist Christus. Und das Ziel der Gemeinde ist, der Welt Christus zu zeigen. Das ist das Ziel der Gemeinde. Und dazu ist es notwendig, dass wir uns auf eine Reise begeben, ihn immer tiefer und von Herzen kennenzulernen. Nicht als Theorie, als Konzept, als Konstrukt, sondern aus Erfahrung heraus. Darum geht es. Und wir alle haben erst begonnen, ihn kennenzulernen. Und das ist so viel mehr, was wir entdecken sollen. Und dazu ruft er uns. Und das ist, was ich heute Abend noch in dem dritten Teil von diesem kleinen Seminar hier über unsere Beziehung zu Jesus in der Vorbereitung auf die Endzeit euch in Erinnerung bringen möchte. Ich habe nicht den Anspruch, hier irgendwas Neues zu entfalten, aber ich will an das, was ihr schon kennt, euch erinnern und euch ermutigen und euch stark machen, da noch weiter zu gehen und noch entschiedener zu sein, noch beharrlicher zu werden, noch dringlicher zu werden. Was für eine Dringlichkeit ist in diesem Wort nachjagen. Lass uns der Erkenntnis des Herrn nachjagen. Also nachjagen, das ist mit aller Konzentration, mit allem Einsatz, mit aller Entschiedenheit, ein Ziel zu haben und dem nachzugehen. Wir müssen Gott kennenlernen. Und wenn wir ihn sehen und in dem Maße, wie wir ihn sehen, werden wir in sein Bild verwandelt werden. Halleluja. Es geschieht nicht aus unserer Willenskraft. Es ist ein übernatürliches Werk des Heiligen Geistes. Wir brauchen unseren Willen, aber nicht um uns zu verändern, sondern um unser träges, lustloses Fleisch zu überwinden und in seine Gegenwart zu kommen und dort ihm uns hinzugeben und ihm zu glauben und Raum zu machen, dass er in uns sein Werk tut. Darum geht es. Halleluja. So heute Abend ein paar praktische Ermutigungen und Hinweise, wie wir einen Lebensstil entwickeln und beibehalten können, der darauf abzielt, Gott kennenzulernen, mit ihm vertraut zu werden, sein Wesen klarer zu sehen. Weil was wir nicht kennen, können wir nicht lieben. Wir können uns anstrengen, ja, ich soll Gott lieben von aller Kraft und ich will das auch. Aber wenn wir ihn nicht kennen, wir können ihn nicht lieben. Lieben setzt etwas voraus, Wertschätzung. Dankbarkeit für sein Wesen, dankbar zu sein und davon ergriffen zu sein und berührt zu sein und in Staunen zu kommen. So ist Gott. Das sind Vorstufen von Liebe. Und wenn das nicht da ist, kann Liebe sich nicht entwickeln. Wir müssen ihn wahrnehmen, ihn erleben. Und nicht nur einmal, sondern immer wieder, immer wieder, immer wieder. Und brauchen Begegnungen mit ihm. Und die Schrift gibt uns klare Anleitung, wie unser Leben zu gestalten ist, damit diese Erkenntnis Gottes kommen kann. Lass uns beginnen mit Matthäus 22. Jesus sagt hier zu den Frommen seiner Zeit, Matthäus 22, 29, ihr irrt, weil ihr die Schriften nicht kennt, noch die Kraft Gottes. Die waren in Irrtum. Und ich habe das ein bisschen beleuchtet, dass viele, viele Fallen und Irrtümer auf uns warten, dass wir da reinfallen sollen und vom geraden Weg abkommen und unsere Gesinnung korrupt wird gegenüber Christus, weg von der Aufrichtigkeit und Ehrlichkeit. Und diese Fallen meiden wir, indem wir ein Leben kultivieren, wo diese beiden Säulen immer stärker werden. Die Schrift und die Kraft Gottes, das ist der Heilige Geist. Diese beiden Säulen oder diese beiden Bereiche sollen wir beachten in unserem Leben und kultivieren und dort tiefer und tiefer hineingehen. Kenntnis der Schriften und der Kraft Gottes, des Heiligen Geistes. Das beides im Gleichklang, in Harmonie, das bereitet den Weg zur Erkenntnis Gottes. Paulus sagt zu Timotheus, 2. Timotheus Kapitel 3, ab Vers 14, du aber bleibe in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Das sind grundlegende Dinge, die hat Gott dir beigebracht, die kommen aus dem Geist Gottes und bei denen musst du bleiben. Und egal, was heute für Trends kommen, du darfst von diesen Dingen dich nicht wegbringen lassen. Viele, viele Stimmen sind da und sagen, ja, das wurde früher so gedacht und geglaubt, aber heute muss man das alles in einem anderen Licht sehen und das ist einfach Unsinn. Die uralten Wahrheiten scheinen und sie müssen weiter scheinen und wir müssen daran festhalten. Du bleibst in dem, was du gelernt hast und wovon du überzeugt bist, da du weißt, von wem du gelernt hast. Und weil du von Kind auf die heiligen Schriften kennst, die die Kraft haben, dich weise zu machen zur Rettung durch den Glauben, der in Christus Jesus ist. Die Schriften, die heiligen Schriften, das ist das, was wir heute die Bibel nennen, das Alte Testament. Und dann aber auch Apostelgeschichte und die Briefe und die Offenbarung. All das geht unter dieser Überschrift, die Schriften, die heiligen Schriften. Schon zu Lebzeiten von Paulus wurden die Briefe des Paulus zu den Schriften gezählt. Das ist kein Zufall, nicht irgendein menschlicher Beschluss. Es ist die Fügung Gottes, dass die apostolischen Briefe hineingenommen worden sind, das, was wir heute den Bibelkanon nennen. Petrus sagt, dass die Schriften, die Briefe des Paulus zu den Schriften gehören. Da ist ein riesiger Unterschied zwischen den Schriften von Paulus und den Schriften von irgendeinem anderen, noch so begabten und gesalbten und begnadeten Schriftsteller. Da ist ein Unterschied. Und diesen Unterschied dürfen wir nie verwaschen. Die Tage jetzt schrieb mich jemand an und wollte mich irgendwie bereichern und schickte mir Links von allen möglichen prophetischen Offenbarungen von einem Geist namens Maria. So hat er das nicht gesagt, sondern Maria und mit all ihren Titeln, sie spricht dort. Und dann habe ich ihm geantwortet und habe ihm mein Buch empfohlen, wo die Marienoffenbarung und der Ursprung irgendwie beleuchtet wird und erklärt wird. Das, was da Maria erzählt, hat mit der Bibel nichts zu tun. Also ist es nicht die Maria aus der Bibel, weil die war Jesus treu. Weder damals noch heute würde sie sich erdreisten, seine Worte zu verdrehen. Und dann schrieb er mir zurück, und das war eigentlich kein Beweis, sondern er bedrohte mich und wies auf eine Prophetie hin. Und mit der Prophetie wird also die Echtheit der anderen Prophetien bewiesen. Und die Prophetie sagt, wer das anzweifelt, dass das echt ist und dass es vielleicht böse ist, der sei verflucht. Was für ein Argument, was für eine Beweiskette, dass die Prophetien mit einer anderen Prophetie bewiesen werden. Das ist nicht, was die Schrift sagt, wie wir prüfen. Wir prüfen alles an den Heiligen Schriften. Das ist der Maßstab. Und wenn irgendeine Offenbarung, egal von wem sie kommt und wie gesalbt er sein mag und wie viel Wunder der auch tun möge, irgendeine Offenbarung kommt, die nicht im Einklang mit den Heiligen Schriften ist, dann wissen wir, die wir die Schriften kennen, wir legen das beiseite, das kommt nicht von Gott, damit haben wir 0, nichts zu tun. Und wenn die Massen darauf abfahren, wir nicht. Weil wir sind hingegeben an Gottes heiliges Wort. Und wir werden alles prüfen an seinem Wort. Das ist der Maßstab. Paulus sagt, wenn auch ein Engel vom Himmel kommen würde und hier gewaltige Dinge passieren würden, es qualmt und raumt und rauscht und zischt und sonst irgendwelche Dinge würden gewaltig passieren, aber dieser Engel würde eine Botschaft bringen, die nicht das Evangelium von Paulus ist. Dieser Engel kommt nicht von Gott. Also entweder Paulus war größenwahnsinnig oder er wusste, dass er wusste, was er hat, ist das Original, ist das wahre Evangelium. Und alle Verkündiger von da an müssen sich an seinem Maßstab, an dem göttlichen Maßstab messen. Das Wort Gottes ist der Maßstab. Und diese Schriften haben Kraft, dich weise zu machen und Gott zu erkennen. Das ist Weisheit. Und jetzt kommt etwas ganz, ganz Wichtiges, Vers 16. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Und damit meint er die heiligen Schriften, nicht alles Geschriebene, die Bildzeitung oder irgend so etwas, ja, sondern die heiligen Schriften, das, was wir nennen die Bibel, ist von Gott eingegeben. Und deswegen richtig und deswegen wirksam und deswegen maßgeblich und deswegen der eine Maßstab. Und keine Lehre kann sich erlauben, davon abzuweichen. Die Schriften sind nützlich zur Lehre. Christliche Lehre kommt aus den Schriften. Und wenn du eine Lehre begegnest, die nicht aus den Schriften kommt und mit den Schriften belegt werden kann, ist es nicht das Wort Gottes. Und du musst Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und wenn das bedeutet, dass sie dich rausschmeißen und dich verachten, dann sei es so und dann leide die Leiden Christi und freu dich, dass du gewürdigt bist. Und Petrus sagt, wenn wir leiden um Christi willen, dann kommt der Geist der Herrlichkeit auf uns. Wir möchten doch alle Herrlichkeit, nicht wahr? Ja, und so kommt es. Indem wir Gutes tun und Menschen Böses über uns reden, so kommt der Geist der Herrlichkeit. Und wir das aushalten und sie segnen und nicht gegen sie vorgehen, sondern Gott die Ehre geben und sagen, Gott, du wirst streiten für uns und du wirst uns Recht verschaffen. Dann kommt der Geist der Herrlichkeit auf uns. Das ist, was Petrus sagt. Und die Gemeinde soll Herrlichkeit bekommen. Das bedeutet, sie wird verworfen werden, sie wird verkannt werden, sie wird verteufelt werden, sie wird erklärt werden als böse, als von unten, als irregeleitet, als daneben und so weiter. All das gehört dazu. Wenn du Kirchengeschichte studierst, die Mehrheit der Gläubigen in 2000 Jahren war immer auf dem falschen Weg. Immer. Immer. Halleluja, Halleluja. Und diese Wahrheit, dass die Schriften nicht ein menschliches Fantasieprodukt sind und genauso viel Wert haben wie das, was du aufschreibst oder was ich aufschreibe. Diese Wahrheit, dass die Schriften von Gott gegeben sind und deswegen über allem stehen und unantastbar sind, unveränderbar sind und für ewig Gültigkeit haben. Diese Wahrheit, gegen diese Wahrheit läuft der Teufel Sturm heute. Und umso fester müssen wir uns überzeugen, Gottes Wort ist die Wahrheit. Und wenn das für dich nicht klar ist und wenn du da Fragen hast und wenn das für dich irgendwie etwas ist, ja, aber was ist mit den verschiedenen Übersetzungen, was ist hier und die Widersprüche in der Bibel und all das, dann geh hinein und studiere das, bis du von ganzem Herzen überzeugt bist und weißt, ohne Schatten eines Zweifels, Gottes Wort ist absolut zuverlässig. weil das wird die Grundlage sein für deinen unerschütterlichen Glauben an Jesus. Das darf nicht angetastet sein und das muss 100% klar sein für dich. Es reicht nicht 90 und 98 oder 99% aus. Eine kleine Reißzwecke im Fahrradschlauch reicht aus. Und du kannst nicht sagen, na ja, aber 99,9% des Reifens sind noch intakt und unversehrt. Wir fahren weiter. Nein, es wird sehr holprig werden und es wird sehr schwierig werden. Und wir können uns nicht erlauben, auf platten Reifen zu fahren. Wir brauchen Gewissheit. Wir brauchen Klarheit. Alle Schrift ist eingegeben. Durch den Heiligen Geist. Und deswegen steht es über allen menschlichen Gedanken. Und da ist die Kraft drinne, uns weise zu machen. Halleluja. Was heißt Weisheit? Weisheit heißt, die Gedanken Gottes zu kennen, damit vertraut zu sein und im Sinne Gottes Situationen zu beurteilen und zu entscheiden und Lösungen zu finden, die aus den Gedanken Gottes kommen, nicht aus menschlichen Gedanken. Das ist Weisheit. Und das ist, was wir brauchen und das ist, was uns zur Verfügung steht. Die Weisheit Gottes steht uns zur Verfügung. Aber nicht getrennt von den Schriften, nicht getrennt von einem Lebensstil der Hingabe an die Schriften. Und wir wissen aus der Schrift, dass sowohl Jesus als auch die Apostel haben eine ungeheure Wertschätzung gehabt gegenüber den Schriften. Alle haben sie miteinander geglaubt und waren fest davon überzeugt, die Schriften sind eingegeben vom Heiligen Geist. Das ist, was Jesus geglaubt hat. Und weil ich sein Nachfolger bin, glaube ich das auch. Weil ich ahme ja Jesus nach. So, wenn er geglaubt hat, die Welt ist nicht durch Evolution entstanden, sondern durch das schöpferische Wort Gottes. Ich bin Nachahmer Gottes, was habe ich zu glauben? Ich habe keine Wahl. Ich glaube, die Welt ist so entstanden, wie Gott mir sagt, dass sie entstanden ist. Und wenn andere auf mich mitleidig herabschauen und denken, ich bin intelligenzmäßig nicht ganz auf der Höhe der Zeit, das macht mir gar nichts. Ich bin auf der Seite Gottes und ich ehre ihn und er wird mich ehren. Und er gibt mir Kraft, mit Verachtung klarzukommen. Halleluja. Und dann übe ich noch in Vergebung. So, Menschen, die dich verachten, die dich ausgrenzen, die auf dich herabschauen, die sagen, du bist doch nicht ganz dicht und so weiter, die sind alle gesandt, dir noch zu helfen in deiner Heiligung. Das sind alles Mitarbeiter, die mitarbeiten, dass du noch freundlicher, noch sanftmütiger, noch vergebungsbereiter, noch demütiger wirst. Die arbeiten alle mit Hochdruck an deiner Heiligung. Ist doch fantastisch, nicht wahr? So viele Helfer. Wir könnten hingehen, ihnen die Hand küssen. Sagen, danke, danke, danke. Noch ein Helfer. Oh, da habe ich noch einen Helfer. Wunderbar, wunderbar. Halleluja. Halleluja. Jesus hat geglaubt. Was war das? Wir reden später. Jesus hat geglaubt, dass die Schriften nicht Fantasieprodukt der Autoren waren, sondern dass sie eingegeben waren durch den Heiligen Geist. Wie kannst du das wissen? Weil ich das Buch gelesen habe. Und da zitiert Jesus Jesaja. Da zitiert Jesus die Psalmen. Und dann sagt er, Jesaja sprach durch den Heiligen Geist. Und dann sagt er, David sprach im Heiligen Geist. So, das war die Sichtweise von Jesus. Er hat nicht gesagt, ihr müsst wissen, der Jesaja, da waren eigentlich drei Jesajas, den ersten, den zweiten und den Trito, und die haben alle miteinander nichts zu tun gehabt, und die waren alle ein bisschen verwirrt, und die haben uns die Hücke vollgelogen, und die haben uns erzählt, dass sie Prophetien haben, aber eigentlich haben sie nur rückwärts die Geschichte aufgeschrieben, die schon passiert ist. So ein Quark hat Jesus nicht geglaubt, deswegen glaube ich den auch nicht, sorry. Weil ich bin ganz einfach gestrickt. Ich komme aus den Drogen, ich habe nie Theologie studiert, Gott, dank sei Gott, bis auf diese drei Jahre, aber ich habe dort nichts gelernt. Und der Jesus, der mich aus der Finsternis geholt hat, nach ein paar Wochen, er hat zu mir gesagt, als ich das Buch verachtet habe, ich habe mir dramatische, übernatürliche Begegnungen mit Jesus gehabt, ich habe eine Vision vom Kreuz gehabt, niemand hat mir das erzählt, ich habe ihn am Kreuz gesehen und ich wusste, er hängt dort für mich, er wurde bestraft für mich, er hat meinen Platz eingenommen, ich hätte da hängen müssen. Erst später habe ich das in der Bibel gefunden, aber das ist, was übernatürlich der Heilige Geist mir gezeigt hat. Und in den ersten Tagen meines Christen, in den ersten zwei, drei Wochen, ich habe solche fantastischen, dramatischen, übernatürlichen Dinge gehabt. Und dann hat dieser Jesus, der mich gerettet hat, der hat zu mir gesprochen, weil er gesehen hat, dass ich die Nase gerümpft habe über Christen. Die haben sich in das Buch vertieft und sich gefreut über einen Vers und guck mal hier und es steht so was Tolles. Und ich dachte, ich habe den lebendigen Gott und die hängen sich an Bibelverse auf. Und ich war so von oben herab. Und da kam Jesus wieder und hat gesagt, dieses Buch ist mein Buch. Und wenn du nicht anfängst, deine Nase da reinzustecken, werde ich nicht mehr mit dir reden. So hat er gesagt. Da war ich motiviert. Und von dem Moment an, das ist jetzt 37 Jahre her, habe ich nicht eine einzige Sekunde in meinem Leben, obwohl ich dieses ganze historisch-kritische Zeug, was so zersetzend ist, gehört habe, aber ich habe es nie in mein Herz gelassen, nicht eine einzige Sekunde gezweifelt, was mit der Bibel ist und ob die Bibel maßgeblich ist und ob das nicht irgendwie nur von Menschen irgendwie gut gemeinte Sachen sind. Und dein Glaube muss diese Gewissheit bekommen. Und du sagst, ja, aber ich habe nicht diese Begegnung mit Jesus gehabt, aber du hast das Buch. Und das Buch zusammen mit dem Heiligen Geist wird dir die gleiche Gewissheit geben. Es ist nicht wichtig, wie die zustande kommt, sondern dass sie zustande kommt. Und sie kommt durch den Heiligen Geist zustande. Und das wird heute angegriffen aus allen Ecken und Enden. Und ich denke, das ist erst der Anfang. Weil wenn die Heilige Schrift nicht mehr die Grundlage unseres Glaubens ist, sondern nur noch private Eindrücke und Ideen und Offenbarungen, ja, dann ist das Tor offen für Chaos. Und ein riesiges Durcheinander steht denen bevor, die nicht fest gegründet sind auf dem Fundament des Wortes. Oder auf diesem Fundament, Gottes Wort ist absolut zuverlässig. Ich kann mich darauf verlassen. Das ist nicht ein Menschenwort, sondern vom Heiligen Geist eingehaucht, vom Heiligen Geist getrieben haben Menschen diese Dinge aufgeschrieben. Das ist, was Jesus geglaubt hat, das ist, was die Apostel geglaubt haben. Wenn du siehst, wie die Apostel das Wort Gottes zitieren, sie machen es wie Jesus. Der Heilige Geist sprach. Da ist nicht einer von den Aposteln, der das in Frage stellt, der sagt, naja, wir wissen nicht so genau, wo der Jesaja das her hat. Die einen sagen so, die anderen sagen ganz anders, wir wissen nicht. Die Apostel waren nicht unsicher. Heute wird unter Demut verkauft, nicht gewiss zu sein, nicht fest zu sein, nicht überzeugt zu sein. Das wird heute als Demut verkauft. War Jesus sich seiner Identität bewusst und gewiss? War Jesus sich seiner Sendung, seines Auftrags bewusst und gewiss? Aber ja. Wussten die Apostel, wer sie sind und welchen Auftrag sie hatten? Aber ja. So, wenn Gewissheit ein Beweis von Stolz ist, angeblich, wie das heute gelehrt wird, dann was war mit der Demut Jesu? Was war mit der Demut der Apostel? Das ist eine Lehre aus der Hölle, dass Gewissheit Arroganz ist, dass Gewissheit ein Ausdruck von Stolz ist. Jesus war sich absolut bewusst. Er hat nicht gesagt, ich vermute mal, ich bin der Sohn Gottes, könnte sein, dass ich gekommen bin, für eure Sünden zu sterben. Er wusste, wer er war. Er wusste, warum er gekommen war. Und er wusste, warum er ans Kreuz gehen wollte. Er wusste das ganz genau und hat es vorher angekündigt. Und gerade die Tage habe ich einen Predigtausschnitt gesehen eines großen evangelischen Theologen. Und er besaß die Frechheit und die Dreistheit, dort zu sagen, der Tod Jesu war absolut sinnlos. Und ich dachte, Herr, erbarme dich über diesen Mann. Erbarme dich über diesen Mann, wenn der nicht umkehrt und der eines Tages vor Gott steht und sieht die Realität des Kreuzes und sieht, wie er dort Tausende von Menschen vergiftet hat mit seinen kühnen, frechen Sprüchen. Der Tod Jesu war nicht sinnlos, sondern es war die sinnvollste Tat in der ganzen Geschichte der Menschheit. Und Jesus ist Gott und Gott hat unseren Platz eingenommen am Kreuz. Und er wurde für uns bestraft. Und heute gibt es Stimmen, die sagen, im Namen der Liebe, ja, wenn ein Vater den Sohn bestraft für etwas, was er nicht getan hat, dann ist das Kindesmissbrauch. Und wenn ein Gott seinen Sohn am Kreuz bestraft für etwas, was er nicht getan hat, dann ist das kosmischer Kindesmissbrauch. Das sind Menschen, die haben keine Ahnung vom Wort Gottes, die haben keine Ahnung vom Heiligen Geist, sie haben keine Ahnung, wer Christus ist, und sie lästern Gott und sie reden freche Dinge und werden dafür das Verderben ernten. Das ist so. Das Zentrum ist die Göttlichkeit Jesu. Und dieser Mann in derselben Predigt hat ganz klar gesagt, Jesus ist nicht Gott. Wenn der Mann Jesus von Nazareth nicht Gott im Fleisch ist, selbst wenn er für uns gestorben wäre, wäre es sinnlos, weil kein Mensch konnte für uns sterben. Weil alle Menschen geboren sind unter dem Fluch von Adam an. Alle Menschen sind unter dem Fluch. Und kein Mensch konnte an deiner Stelle sterben, weil er selber einen Erlöser brauchte. Und darum ist das erste Wunder, das in den letzten Jahrhunderten, Mitte des letzten Jahrhunderts, als es anfing, als die Theologen einen Feldzug starteten gegen die Wahrheit der Bibel, das erste Wunder, das sie attackiert haben, weißt du, welches das war? Nicht die Schöpfung, die Jungfrauengeburt. Das erste Wunder, was sie sich aufs Korn genommen haben und was sie als Mythos erklärt haben, was nicht wahr sein soll angeblich, ist die Jungfrauengeburt. Wenn Jesus nicht von einer Jungfrau geboren wurde, ist er genauso erlösungsbedürftig wie wir alle. Aber Jesus ist Gott, von einer Jungfrau geboren, ohne Zutun eines Mannes, ohne Sünde, ohne Fluch. Und er hat ein sündloses Leben geführt. Und er wurde das Lamm Gottes, das die Sünden der Welt getragen hat. Das ist die Grundlage deines Glaubens. Und wer auf dieser Grundlage nicht steht, egal wie fromm er daherredet, egal was für ein Sprecher er in Bewegungen ist und egal was für einen Namen er hat und wie er Titel hat und wie er anerkannt wird, er ist nicht unser Bruder. Das ist die Grundlage des Evangeliums. Christus ist für uns an unserer Stelle gestorben. Und das müssen wir kennen, das müssen wir studieren, das müssen wir durchdenken. Das muss die Grundlage sein. Alles andere baut sich darauf auf. Und wenn du irgendeinen Verkündiger findest, egal was für fantastische Ideen er zu berichten hat, wenn sein Jesus nicht Gott ist und wenn Gott nicht für uns an unserer Stelle bestraft wurde, ist es alles sinnlos, es ist alles Irreführerei, es hat alles keinen Wert. Und du wendest dich ab und sagst, danke, mit diesem Gift möchte ich nichts zu tun haben. Wir dürfen diese Dinge nicht in unser Herz. Und ihr werdet sehen, es hat begonnen schon vor einigen Jahren und es wird immer stärker werden. Diese Stimmen, die das Kreuz, dem Kreuz, wie sie jetzt sagen, die wahre Bedeutung geben. Ja, Stichwort Reinventing Jesus, die geheime Botschaft von Jesus. Ja, es gibt keine geheime Botschaft. Jesus hat gesagt, wer er ist und warum er gekommen ist und wofür er sein Leben gegeben hat und fertig aus. Da gibt es keine Geheimnisse. Das ist alles ganz klar. Und da müssen wir fest werden, ihr Lieben. Wir brauchen das Wort und wir brauchen die Freundschaft mit dem Autor. Ich sage immer so gerne, die Bibel ist das einzige Buch der Weltliteratur, das man nur verstehen kann in Freundschaft mit dem Autor. Guter Satz, ne? Finde ich richtig toll. Das einzige Buch in der Weltliteratur, das man nur verstehen kann in Freundschaft mit dem Autor. Der Heilige Geist selber muss uns die Augen auftun und muss uns erklären, was da steht und was da gemeint ist. Wir können zwar die Buchstaben identifizieren und aneinander reihen und aus Buchstaben Silben machen, aus Silben Worte machen, aber das bedeutet noch lange nicht, dass es ein Aha-Erlebnis in unserem Herzen ist. Wir können das Wort V-A-T-E-R oder P-A-P-A können wir identifizieren und aussprechen und verstehen, was gemeint ist. Aber eine Offenbarung über Gottes Vaterherz ist etwas ganz anderes. Und das kommt durch den Heiligen Geist. Lass uns einmal zu Lukas gehen, Kapitel 24. Und hier, das war bevor der Heilige Geist gekommen war, aber schon nach der Auferstehung, nach Ostermorgen, vor der Himmelfahrt, Jesus war noch auf der Erde, war ja noch dann mit den Jüngern zusammen, nachher 40 Tage und hat sie vorbereitet auf ihren Dienst und hat sie 40 Tage gelehrt über die Dinge des Reiches Gottes. Und hier haben wir diese schöne Geschichte, wo da zwei Jünger, die noch gar nicht wussten, dass Jesus auferstanden war, auf dem Weg waren. Die Jünger, wie wir sagen, die Jünger auf dem Weg nach Emmaus. Und ihr kennt die Geschichte, sie waren auf dem Weg und ein Fremder kommt dazu. Und dieser Fremde predigt ihnen dann von Jesus. Und das Witzige ist, es ist Jesus. Aber sie wissen das nicht. Warum? Warum wissen die das nicht? Weil nach der Auferstehung Jesu kann Jesus nur noch im Geist erkannt werden. Und wenn Gott sich nicht offenbart, kann er da sein und sie verstehen trotzdem nicht, wer es ist. Und sie gingen mit Jesus und Jesus predigt Jesus aus den Schriften. Und dann schließlich gibt er sich zu erkennen und dann verschwindet er. Und sie denken zurück an dieses wundersame Gespräch, Vers 32, und sie sprachen zueinander, brannte nicht unser Herz in uns, wie er auf dem Weg zu uns redete und wie er uns die Schriften öffnete. Er redet zu ihnen und er öffnete ihnen die Schriften. Das heißt nicht, dass er Schriftrollen ausgerollt hat, sondern er hat ihnen die Schriften erklärt. Das bedeutet, er öffnete ihnen die Schriften. Und als Folge davon hatten sie dieses seltsame Gefühl, ihr Herz brannte. Und ein bisschen weiter haben wir eine andere Situation, wo Jesus Jüngern begegnet. Und da lesen wir im Vers 44, er sprach zu ihnen, das sind meine Worte. Das waren jetzt nicht diese Jünger, das waren andere. Das sind meine Worte, die ich zu euch redete, als ich noch bei euch war, dass alles erfüllt werden muss, was über mich geschrieben steht, in dem Gesetz Mose und in den Propheten und Psalmen. Im Mose und in den Propheten und im Psalmen steht über Jesus geschrieben. Und das hat Jesus ihnen erklärt, Vers 45, dann öffnete er ihnen das Verständnis, damit sie die Schriften verständen. Und diesen Dienst, den Jesus damals den Jüngern gegeben hat, diesen Dienst tut heute der Heilige Geist. Wenn wir Jesus kennenlernen wollen, dann ist das der Weg. Der Heilige Geist muss die Schriften öffnen. Der Heilige Geist muss uns Verständnis geben, über was da geschrieben steht. Wir beginnen mit dem, was geschrieben ist, und wir halten engen Kontakt zum Heiligen Geist. Und wir unterordnen uns, wir unterwerfen uns dem Heiligen Geist. Wir geben ihm den Platz in unserem Leben, der ihm gebührt. Wir sagen zu ihm, wir fangen an, mit ihm zu reden. Paulus sagt, wir sollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. 2. Korinther 13, 13. Alle Gläubigen sollen Gemeinschaft haben mit dem Heiligen Geist. Gemeinschaft ist hin und her. Sie reden, er redet. Er redet, sie fragen was zurück und er erklärt es ein bisschen mehr. Hin und her, Gemeinschaft, Austausch. Das ist, was dieses Wort bedeutet dort. Ein Geben und ein Nehmen und ein Miteinander. Und es ist schon ein Phänomen. Die Person der Gottheit, die uns am nächsten ist, ist auch oft die, die am meisten ignoriert wird. Aber er ist in uns. Er ist unser Lehrer. Er ist uns gegeben, uns zu helfen, Christus zu verstehen, seinen Sinn zu bekommen, sein Herz zu bekommen, seinen Eifer zu bekommen, seine Barmherzigkeit zu bekommen, seine Sehnsucht zu bekommen. Der Heilige Geist ist gegeben. Er wohnt in uns und er muss sein Werk tun. Und je mehr wir ihn kennenlernen, je mehr wir eine Beziehung, eine Freundschaft zu ihm aufbauen und ihn ehren und ihm den Platz geben, der ihm zusteht und ihm glauben für seine Dienste. Alles, was Gott uns geben will, kommt durch Glauben. Und wenn der Heilige Geist dein Lehrer sein soll und werden soll, dann musst du glauben, dass er da ist, dass er in dir ist, dass er dein Lehrer ist. Du musst dich verneigen vor ihm und sagen, du wirst mit mir, sogar mit mir, tun, was Jesus versprochen hat. Du wirst mich in alle Wahrheit leiten. In alle, nicht in einige. wobei alle eingeschränkt werden muss. Das sind alle die Dinge, die wir hier auf Erden brauchen, um ein gesundes, gutes, Gott wohlgefälliges Leben zu führen unter seiner Herrschaft. Es gibt eine Menge Dinge, die Gott weiß, die er uns nicht mitteilt, weil wir die nicht brauchen. Du brauchst kein Wissen, wie man Galaxien lenkt und auf Bahn hält. Ist völlig überflüssig. Hauptsache, du weißt, wie du deine Kinder lenken kannst. So, es gibt eine Menge Dinge des Wissens Gottes, mit denen belastet er uns nicht. Er sagt, das erzähle ich euch später. Da haben wir Ewigkeiten Zeit. Da erzähle ich euch ein paar Tricks und ein paar Geheimnisse. Da werdet ihr staunen, was ich mir da ausgedacht habe. Aber das kommt später. Jetzt, alle Wahrheit ist nur für das Leben hier auf der Erde. Um ein Leben in den Ordnungen Gottes zu führen, um ein Leben zu führen, das Gott wohlgefällig ist, das ihm Ehre macht, nicht Schande auf seinen Namen bringt, sondern Ehre bringt für seinen Namen. Darum geht es. Und der Heilige Geist ist die Person der Gottheit, die uns gesandt ist, der an unserer Seite ist. Parakletos heißt der, der zur Hilfe Herbeigerufene. Er ist bei uns, er ist mit uns, er ist sogar in uns. Niemand ist dir so nah wie Gott, der Heilige Geist. Und doch haben viele Gläubige keine aktive Beziehung zu ihm. Sie wissen, dass er da ist und sie hoffen, dass er irgendwie wirkt, aber irgendwie haben sie Scheu und irgendwie sind sie immer noch voller Unsicherheit und voller Angst und ist das wirklich richtig? Soll man mit dem Heiligen Geist reden? Irgendwo habe ich gehört, das ist gefährlich und das soll man irgendwie nicht tun. Stell dir mal vor, ich bin in einer charismatischen Gemeinde gewesen, habe eine Schulung mit Leitern und lehre dort über die Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Und jemand meldet sich und sagt, aber ich habe irgendwo in meiner Bibel gelesen, man darf nicht zum Heiligen Geist reden. Ich sage, ich weiß nicht, was du alles liest, aber in meiner Bibel steht so ein Quark überhaupt nicht, sondern das ganze Gegenteil, habt Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Und Jesus macht das ganz deutlich, als er die Jünger vorbereitet auf sein Weggehen. Und er sagt, das ist gut für euch, dass ich gehe. Und denen standen die Haare zu Berge. Jesus war mit uns 3 Jahre. Was soll daran gut sein, dass der jetzt weg ist? Der hat uns trainiert, der hat uns gelehrt, der hat uns geliebt, der hat uns ermutigt, der hat Glauben an uns gehabt, dass wir trotzdem irgendwie noch was werden und dass es mit uns gut gehen wird. Und er hat uns so getragen und getröstet und da war so viel Schutz. Was soll daran gut sein, dass er jetzt weggeht? Jesus sagt, ich habe noch nicht zu Ende geredet, bevor ihr enttäuscht seid, hört zu. Ein anderer kommt an meiner Stelle. Ein anderer von derselben Art, sagt das griechische Wort. Also ein anderer, der genauso sein wird wie Jesus. Und der wird euch leiten, der wird euch lehren, der wird euch alles erklären, der wird euch führen, der wird euch Offenbarung geben. Und als Jesus das den Jüngern erklärt hat, kannst du dir vorstellen, einer hebt die Frage und sagt, aber dürfen wir auch mit dem reden? Natürlich hat das keiner gefragt. Die waren 3 Jahre mit Jesus und haben ihm was gefragt und er hat was erklärt und haben gesagt, wir verstehen dich. Er sagt, okay, ich erkläre euch das nochmal und das war das Gleichnis und so ist die Auslegung. Natürlich haben die mit Jesus geredet und die haben gefragt. Und wenn Jesus sagt, jetzt macht ein anderer Fortsetzung von derselben Art, na logisch hat dann niemand gefragt, aber dürft man mit dem reden? Was für eine irrsinnige Frage. Aber die tragische Realität ist, dass Millionen von Menschen, die sogar echte Kinder Gottes sind, Angst haben, mit dem Heiligen Geist eine Beziehung aufzunehmen. Angst haben, mit ihm zu reden, weil irgendwie das noch nicht zu Ende ist. Dieses Heilige Geist, Vorsicht, da müssen wir ganz vorsichtig sein. Was macht das mit dem Herzen Gottes, wenn Gläubige von diesem verrückten Ding überzeugt sind? Mit dem Heiligen Geist müssen wir ganz vorsichtig sein. Sag, meine Güte, begreift ihr nicht, wenn ihr nicht auf den Heiligen Geist euch werft, wenn ihr ihn nicht habt, wenn er euch nicht leitet, was soll aus euch werden? Wie soll das Werk geschehen in euch, ohne dass ihr diese Partnerschaft, diese Gemeinschaft habt mit dem Heiligen Geist? Jesus sagt, ihr kennt ihn. Er redet von dem Kommen des Heiligen Geistes und prophezeit, ihr kennt ihn. Und dann gibt er eine merkwürdige Erklärung. Ihr kennt ihn, denn er bleibt bei euch und wird in euch sein. Ich könnte genauso gut sagen, du kennst deinen Nachbarn, denn er wohnt gleich eine Tür weiter. Was will ich damit sagen? Weil der nebenan wohnt, nimmst du natürlich Kontakt auf und lernst ihn mal kennen und hörst, wie es dir so geht und was der so macht. Also nur die Begründung, dass der nebenan wohnt, ist nicht genug, dass du ihn kennst. So wenn Jesus sagt, ihr kennt ihn, denn er bleibt in euch, er wird in euch sein. Dann sagt er, natürlich seid ihr clever genug, das zu nutzen. Und ihr werdet mal anklopfen und ihr werdet mal sagen, hey, hallo, können wir uns nicht kennenlernen? Du bist ja jetzt mein Nachbar, du bist ja so nah wie sonst keiner. Und ich weiß nur, dass du da bist, aber ich will dich kennenlernen. Ich will von dir gelehrt werden, ich will in deine Schule gehen. Ich will, dass du wirklich mich führst und trainierst und ausbildest, dass du in mir diese Frucht des Geistes, das Wesen Jesu hervorbringst. Ich will, dass du nicht gehindert wirst. Hilf du mir, wie soll ich mit dir umgehen? Wie soll ich mit dir reden? Wie soll ich dir Raum machen? Wie soll meine Beziehung aussehen? Gibt es da irgendwelche Dinge, die dich stören? Gibt es irgendwelche Dinge, die dich behindern? Gibt es irgendwas, was ich tun kann, um dir mehr Raum zu geben? Gibt es irgendetwas, was ich lassen könnte, um dir mehr Raum zu geben? Das sind doch die intelligenten Fragen, die wir ihm vorlegen müssen und sagen, du musst wissen, Heiliger Geist, wir hatten noch nie mit so einem wie mit dir zu tun, wir sind Neulinge. Lass uns doch mal ganz dumm unten anfangen, denn da sind wir. Heiliger Geist, ich gehe davon aus, du bist da. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist fängt damit an, dass du dich benimmst, als wäre er da. Denn er ist da. So du sagst, du bist da. Ich weiß nicht genau wo, wie du dich anfühlst und was du da machst den ganzen Tag, aber du bist da, das weiß ich. Weil ich glaube an Jesus. Und Jesus hat gesagt, du kommst und du bleibst. Manche aufgescheuchte Gotteskinder kommen dann, oh, bete für mich, ich glaube, der Heilige Geist ist von mir gegangen. Das ist alles Quatsch. Jesus hat gesagt, kommt und er bleibt, fertig aus. Glaube seinem Wort. Ja, aber das schöne Gefühl ist nicht mehr da. Wir reden nicht von Gefühlen, wir reden von Tatsachen. Du hältst dich an Tatsachen fest und die Gefühle werden schon wiederkommen. Renn nicht Gefühlen hinterher, etabliere dich in Tatsachen. Und wenn du dich auf Tatsachen gründest, werden diese wunderbaren Gefühle, Gott ist da und er meint es so gut mit mir und ich bade mich in seiner Liebe, das wird immer wieder kommen. Und dann wird es wieder Tage geben, wo das weg ist. Und sofort bist du wieder aufgescheucht. Oh, Hilfe, was ist los? Was habe ich gemacht? Oh, Herr, warum bist du so weit weg von mir? Hey, hallo. Gott ist niemals weit weg von dir. Gott ist immer da. Es gibt nur Zeiten, wo er sich verbirgt, damit du ihn mehr suchst. Und in diesen Zeiten wächst du mehr als alles andere. Manche denken, in den gesalbten Gebetszeiten, wo man nur so fliegt wie ein Adler, das sind die besten Zeiten. Nein, die besten Zeiten sind, wo du betest und du spürst nichts von Gott. Hast du solche Zeiten? Ich habe das regelmäßig. Ich habe wunderbare Zeiten mit Gott, aber ich habe regelmäßig hässliche, trockene Zeiten, wo sich nichts genießen lässt. Und ich lerne mehr als früher. Nicht kopflos wie ein aufgescheuchtes Hühnchen irgendwie durch die Gegend zu rennen. Oh, was ist passiert? Was ist los? Und wo bist du jetzt? Und warum hast du mich verlassen? Und Hilfe, was mache ich denn jetzt? Sondern mich zu gründen auf Tatsachen. Du bist Gott und dein Wort gilt. Und du hast gesagt, du kommst, du bleibst bei mir, du wirst nie weggehen, du bist da. Und ich rechne mit Tatsachen, nicht mit Gefühlen. Ich rechne mit Tatsachen, nicht mit Gefühlen. Und je mehr wir uns verbinden mit Tatsachen, umso mehr und umso häufiger werden auch die geliebten, schönen Gefühle sich einstellen. Aber wir sind nicht abhängig von Gefühlen, wir sind abhängig von einer Person und von seiner Treue. Und die ist unwandelbar. So Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist fängt an, indem wir einfach uns benehmen, als wäre er da. Und wir sagen, Heiliger Geist, du weißt ja, ich bin ja neu in der Sache und ich weiß gar nicht, wie man mit dir umgeht und was du überhaupt für einer bist und was dir so gefällt und was dir nicht gefällt und was du eigentlich von mir willst. Ich muss sagen, also ich verstehe nur Bahnhof, aber ich hänge mich an diese eine Sache. Jesus hat gesagt, du wirst mich lehren. Du bist über meine Unwissenheit und über meine Unreife und über meine Naivität nicht so frustriert, dass du sagst, das Ganze vergessen. Jesus hat den Heiligen Geist als einen geduldigen Lehrer gesandt. Nicht wie manche Lehrer, die du in der Schule gehabt hast, die sagen, ja, also wenn ich dich sehe, ich schlage nur die Hände im Kopf zusammen. Wie soll denn das jemals was mit dir werden? Nein, er weiß, wie unwissend wir sind. Und er sagt, ich bin da, ich helfe dir, ich komme auf dein Niveau und ich fange an, da anzusetzen, wo du jetzt bist. Und ich erkläre dir die Dinge und Stück für Stück baue ich deinen Glauben auf. Und ein gutes Gebet, um diese Gemeinschaft, diese Freundschaft mit dem Heiligen Geist zu vertiefen, wäre, Heiliger Geist, zeige mir, welche Dinge in meinem Leben dich betrüben. Kann sich erinnern, Paulus, betrübt nicht den Heiligen Geist. Weil wenn er ihn betrübt, ihn hindert, euch zu dienen, euch zu führen, sein Werk zu tun in euch, euch zu dienen, so wie er das möchte. Was habt ihr dann noch? Wenn ihr ihn kaltgestellt habt, dann was habt ihr dann noch? Tut das bitte nicht. Also wenn du das liest und der Heilige Geist darf dir so den Tonfall oder die Resonanz des Wortes bringen, dann hörst du, wie Paulus wirklich ringt. Bitte, 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 tut das nicht. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Tut es nicht. Bitte. Was wollt ihr tun ohne den Heiligen Geist? Keine Offenbarung durch den Heiligen Geist, keine Gegenwart Gottes durch den Heiligen Geist, kein Überführen von Sünde ohne den Heiligen Geist, kein Verständnis, keine Weisheit, kein Gebetsleben, keine Gebetserhörung. Was ohne den Heiligen Geist? Wir sind vollkommen hilflos. Das ist, was Jesus gemeint hat. Ohne mich könnt ihr nichts tun, nichts. So wie sagen, Heiliger Geist, das sind vielleicht Sachen, die stören dich, die beleidigen dich, die betrüben dich. Öffne mir die Augen, zeig mir diese Dinge. Zeig mir, was dich betrübt. Und wenn du noch nie Gebetserhörung gehabt hast, auf dieses Gebet gibt es Gebetserhörung, 150%ig. Weil nichts will er so sehr, als die Hindernisse der Gemeinschaft aus dem Weg räumen. Und dann wird er dich lehren und dir diese Sichtweise geben, dass so ganz in deinen Augen völlig normale und harmlose Dinge ihn betrüben. Wie schreien, Menschen anschreien, zornig sein, lästern, nicht vergeben, voller Verachtung, andere Menschen runtermachen und böse und schändlich über sie zu reden, zu lügen. Diese Dinge, von denen menschliche Beziehungen normalerweise voll sind, das sind die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben. Sind alles Sünden in unseren Beziehungen. Nicht Bordellbesuch oder Bankraub oder terroristische Anschläge. Natürlich ist es alles furchtbar. Ja, aber diese ganz normalen Dinge, die man so schnell übersieht, von denen man denkt, ja, das ist ja normal, wenn du mich nervst, dann kriegst du auch mal eine vor den Latz, nicht wahr? Hast du auch verdient. Wo gibt's denn sowas? Ja? Und all diese kleinen Reaktionen, ja? Das betrübt den Heiligen Geist. Und gibt gleichzeitig dem Teufel Raum. Das ist wie ein Sandwich. Gebt dem Teufel keinen Raum. Betrübt nicht den Heiligen Geist. Das sind die beiden Deckel. Und dazwischen ist all diese ganzen Geschichten dort. Die Dinge, die den Heiligen Geist betrüben, sind die Dinge, die dem Teufel Raum geben. Zorn, Lästerung, Lügen, weil das alles sein Wesen ist. Und durch Verhaltensweisen, die wir nicht korrigieren, die wir nicht richten, die wir nicht verurteilen, von denen wir uns nicht distanzieren, für die wir nicht um Vergebung bitten. Solche Verhaltensweisen, die dort bestehen bleiben, sie machen die Tür auf für den Teufel. Als Kind Gottes, von Neuem geboren, erfüllt vom Heiligen Geist, könnten wir doch, wenn wir nicht clever sind, wenn wir nicht weise sind, wenn wir nicht Acht geben, dem Teufel Zutritt geben zu unserem Leben. Gebt dem Teufel keinen Raum. Das ist das Einzige, was wir ihm geben. Null Raum. Keinen Raum. Und wir müssen sensibel werden. Und wenn wir so den Heiligen Geist anflehen und sagen, du musst wissen, ich war noch nie mit so einer wunderbaren Person wie mit dir zusammen. Ich weiß gar nicht, wie du tickst und was dir gefällt und was richtig und was falsch ist. Ich muss sagen, ich weiß eigentlich gar nicht. Ich habe zwar viel Theorien, aber aus Erfahrung, ich weiß so wenig. Lehre du mich. Er wird dich lehren. Und auf einmal ist das wie wenn du neben dir stehst. Du sagst irgendwelche Dinge und du hörst den Tonfall auf einmal. Du hörst das Hässliche der Anklage und des Zornes in deiner Stimme. Du denkst, oh meine Güte, kriegt der andere das auch so mit? Hilfe, das ist ja furchtbar. Und das Schöne ist, er kommt nie uns zu verdammen, sondern immer mit einem Ausweg der Umkehr, immer mit Gnade. Und alles, was er möchte, ist, wenn er uns etwas zeigt, dass wir sagen, du hast recht, ich will gar nicht argumentieren, ich will nicht mehr auf der alten Schiene, ja weißt du, das war so, der andere hat mich total provoziert und hat mich genervt und deswegen musste ich mal so reagieren und das war auch ganz richtig so und normalerweise, wenn der mich nicht so provoziert hätte, dann bin ich eigentlich der sanftmütigste Mensch auf der Welt. Das lassen wir alles sein. Wenn er sagt, es war es hässlich. Und es war hässlich, weil wir uns nicht im Zaum gehabt haben. Nicht, weil der andere irgendwas gemacht hat, sondern weil wir nicht Verantwortung für unsere Worte und für unsere Herzenshaltung und unsere Reaktionen übernommen haben. Wenn es falsch war, war es falsch und wir stellen es auf seine Seite ohne Schnörkel und sagen, du hast recht, es war daneben, vergib mir. Und wenn wir unsere Sünde bekennen, ist er treu und gerecht, dass er vergibt. Und dann was? Und reinigt uns. Und dann was? Dann kommt noch was Schönes. Er vergisst. Sagst du, wie? Ja, das ist, was Gott tut mit unserer Sünde. Vergeben, reinigen und vergessen. Das ist, was Gott tut. Wo steht das mit dem Vergessen? Im Hebräerbrief. Es gibt kein Gedenken mehr an die Sünde. Und wir sollen durch das Blut Jesu los sein vom bösen Gewissen. Wir sollen nicht denken, die Erinnerung an die Sünde würde eine Kraft in sich entfalten, uns zur Heiligung zu motivieren. Was uns zur Heiligung motiviert, ist die Heiligkeit Gottes, nicht unsere Sünde. So, wir gehen mit der Sünde um, wie die Bibel das sagt, und dann gehen wir weiter. Und wir leben im Licht. Und so entwickeln wir diese Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Ich kann mich erinnern als junger Christ, ich hatte einen Hang zu Übertreibung. Und habe Dinge ein bisschen aufgepeppt, ein bisschen aufgemotzt und ein bisschen anders erzählt, als sie wirklich waren, weil es dann irgendwie noch ein bisschen witziger war oder ein bisschen peppiger oder irgendwie ein bisschen brauchbarer für meine Zwecke und so weiter. Und der Heilige Geist kam und fing an, mich zu überführen. Dann haben wir einen Pakt gemacht. Das ist gut, einen Pakt zu machen. Das ist ein Bündnis, eine Abmachung. Und ich habe gesagt, Heiliger Geist, du darfst mich überführen. Und ich sage dir zu, wenn immer du mich überführst, dass ich etwas gesagt habe, was nicht den Tatsachen entspricht, werde ich zu denselben Menschen, denen ich das gesagt habe, also die Lüge erzählt habe, hingehen und um Vergebung bitten und erklären, dass ich gelogen habe und zur Wahrheit mich stellen und um Vergebung bitten. Diese Kur ist extrem wirksam. Das funktioniert. Manche Gläubige leiden angeblich unter ihrer Sünde. Und wenn du dann einen Vorschlag machst, pass auf, mach mal so, dass wenn immer du daneben warst, gehst du hin und bringst das in Ordnung. Ja, aber weißt du, wir können manchmal so verrückte Ausreden haben. Ich kann mich erinnern, ich war auf der Station im Krankenhaus und da war auch eine Situation und da war ich nicht richtig und habe mich verkehrt benommen und der Heilige Geist sagt, du gehst hin und bittest die Kollegin um Vergebung. Weißt du, was ich gesagt habe? Das geht nicht, die ist doch gar nicht gläubig. Also wenn ich mir das heute vorstelle, ja, also dümmer kann es ja nicht kommen. Und ich dachte wirklich, das ist ein akzeptables Argument, warum ich jetzt auf dieses Drängen des Heiligen Geistes nicht einzugehen brauche. Es geht ja nicht darum, ob der andere gläubig ist, sondern ob ich gläubig werden will. Darum geht es. Wir sind schon manchmal witzig. Hast du auch schon mal festgestellt bei dir? Wir haben so unsere Art, mit Sünde umzugehen. Aber dank sei Gott, der Heilige Geist hat seine Art. Und die ist effektiver als unsere Art. Das ist die Therapie, um mit dem Zeug zu Ende zu kommen. Unsere Art ist, das Zeug endlos zu verlängern. Aber er bringt es zu Ende. So, wir unterordnen uns dem Heiligen Geist. Wir unterwerfen uns ihm. Mach das mal buchstäblich. Leg dich hin auf den Boden. Sag, Gott, ich bin hilflos. Ich kann überhaupt nichts tun ohne dich. Ich brauche dich. Ich will, dass du mich leitest. Und ich sage dir, ich will erzogen werden. Schon mal dem Heiligen Geist gesagt? Ich will erzogen werden. Er ist der, der dich erzieht. Der dich trainiert. Er ist dein Trainer. Und das heißt, dass wir auch regelmäßig zum Training erscheinen. Ja, wenn du große Begabung hast, so, und so der Hoffnungsstern am deutschen Sporthorizont bist und du könntest als Teenager in 15 Jahren vielleicht irgendwelche Goldmedaillen gewinnen, ja, und dein Talent wird entdeckt, ja, wunderbar. Aber dann heißt es Training. Jeden Tag Training. Du kommst auf eine besondere Schule und dann das Hauptunterricht ist Training. Du musst das, was du als Begabung hast, entwickeln. Und wenn du am Training nicht teilnimmst und immer wieder schwänzt, der Trainer wird sagen, eine Frage, möchtest du zu Olympia? Ja, natürlich, das ist der Traum meines Lebens, Olympia, auf dem Treppchen zu stehen, von allem bejubelt und bewundert zu werden. Okay, dann erscheinst du pünktlich zum Training, sonst vergiss deinen Traum, weil dieser Traum wird sich nie erfüllen. Das ist, was der Trainer sagen wird. Wenn du diesen Traum jemals in Erfüllung sehen willst, dann wird jetzt trainiert und dann kommst du. Und wir sind in der Schule des Heiligen Geistes. Und er hat regelmäßige Verabredungen mit uns. Regelmäßige Trainingszeiten. Und wir ordnen unser Leben. Wir disziplinieren unsere Zeiteinteilung. Und wir sorgen dafür, dass wir jeden Tag Zeit haben mit ihm. Jeden Tag. Und immer wenn ich an den Punkt komme, dann kommen die Menschen oder einige und sagen, ja, das ist ja mein großes Problem. Ich habe keine Disziplin. Das weiß ich ja, das soll ich haben, das brauche ich auch und das will ich auch irgendwo. Aber weißt du, ich bin so schwach und ich habe keine Disziplin und ich schaffe das einfach nicht. Und dann sage ich, okay, hast du eine Arbeit? Ja. Okay, wann musst du auf der Arbeit sein? 7 oder 8 oder weiß ich nicht, 6 Uhr, wie auch immer. Ich sage, okay, also du musst um 7 Uhr auf der Arbeit sein. Wie viel Mal pro Woche schaffst du es, um 7 auf der Arbeit zu sein? Was für eine blöde Frage. Natürlich jeden Tag. Ich bin jeden Tag da, wann ich da sein soll. Das gehört dazu. Ich sage, aha, also du hast Disziplin. Weil bestimmt hast du in deinen Jahrzehnten des Berufslebens schon einmal einen Tag gehabt, einen Montagmorgen, wo du das Gefühl hattest, heute zur Arbeit zu gehen. Nee, alles, aber das nicht. Und trotzdem bist du gegangen. Also du hast Disziplin. Erzähl mir nicht, du hast keine Disziplin. Natürlich hast du Disziplin. Du hast nur die Idee, beim Chef ist es wichtig, aber beim himmlischen Chef ist es nicht so wichtig, weil Gott ist ja gnädig. Das ist dein Problem. Nicht, dass du keine Disziplin hast, sondern du hast eine falsche Haltung. Eine Haltung von Respektlosigkeit. Eine Haltung von mangelnder Ehrfurcht. Du hast Disziplin. Änder deine Haltung und sag, mein Gott will mich sehen jeden Morgen. Mein Gott will eine Zeit haben mit mir jeden Tag. Und wenn ich Disziplin gegenüber einem irdischen Arbeitgeber aufbringen kann, dann kann ich dieselbe Disziplin, ohne noch um zusätzliche Gnade zu bitten, benutzen und kann auch vor meinem Gott erscheinen jeden Tag. Und das werde ich tun und ich lege mich fest. Ich will regelmäßige Zeiten haben mit Gott. Und heute das Verständnis von Evangelium und Leben als Christ ist schon so vom Geist der Welt zersetzt worden, dass wenn du heute in deinem christlichen Freundeskreis erklärst, ich sorge dafür, dass ich jeden Tag meine Zeit mit dem Herrn habe, du wirst garantiert von einigen deiner Freunden hören, ist das gesetzlich. Hingabe an Disziplin wird heute als Gesetzlichkeit verabscheut und verachtet und gebrandmarkt. Vor 100 Jahren, wenn du da Bücher liest über Christen, das wurde überhaupt nicht diskutiert, ob das notwendig ist, Zeit mit Gott zu haben. Wenn du da alte Autoren liest, niemand hat sowas überhaupt in Frage gestellt. Aber heute, der Maßstab geht immer weiter runter. Und wir haben eine falsche Gnade, wir haben eine falsche Großzügigkeit und wir haben ein falsches Verständnis und wir verwechseln Disziplin mit Gesetzlichkeit. Aber Gesetzmäßigkeit in dein Leben zu bringen, das heißt eine Ordnung zu bringen, hat nichts mit Gesetzlichkeit zu tun. Das sind zwei völlig verschiedene Dinge. Und die haben miteinander nichts zu tun. Und du wirst nicht deine Termine mit Gott einhalten, weil du Angst hast, sonst trifft dich der Blitz und du fällst auf der Straße tot um und Gott richtet dich und mit dir ist fertig. Oder du verlierst dein Seelenheil, sondern du hast deine Zeit mit Gott, weil du willst wachsen, du willst Gott kennenlernen, du willst verändert werden. Du willst dem, der so gekonnt, schon am Anfang, wie es da heißt, die Erde war wüst und leer und der Geist Gottes schwebte über dem Chaos. Ja? Diesen Gott, der aus Chaos wieder Ordnung machen kann, den willst du doch in deinem Leben haben. Der brütet über dem Chaos und er kann auch über deinem kleinen Chaos brüten und kann dort eine göttliche, schöne Ordnung aufrichten. Und dem willst du Raum geben, nicht weil du musst und du armer Mensch, andere dürfen das Leben genießen, aber du musst deine stille Zeit machen. Das ist alles Quatsch. Du hast das Vorrecht, mit der wichtigsten Person im ganzen Universum Gemeinschaft zu haben. Und das wirst du nutzen, weil du bist clever. Wo gibt es mehr Weisheit? Wo gibt es mehr Liebe? Wo gibt es mehr Wertschätzung? Wo gibt es mehr Erziehung? Wo gibt es mehr Unterricht, mehr Verständnis als bei ihm selber? Wo? Und du wirst Zeit haben mit ihm, weil du es willst. Und komm, wenn du das noch nicht gemacht hast, zu dem Punkt, wo du aus diesem Auf und Ab und von Stimmungen gesteuert zu sein und mal fühlst du dich ganz toll und Gott ist so nah und du betest stundenlang und alles ist wunderbar und übernächsten Tag dann fühlst du dich hundeelend, du weißt gar nicht, ob du errettet bist und du weißt natürlich, beten hat überhaupt keinen Sinn und du wartest wieder auf eine bessere geistliche Wetterlage, ja, dass wieder ein Hoch kommt, ja. Manche Leute, die reden von ihrem geistlichen Leben wie von Wetterphänomen. Ich habe gerade ein Tief, weißt du? Was sie damit meinen ist, ich habe mich vom Gehorsam beurlaubt. Das ist, was sie meinen, wenn sie sagen, ich habe ein Tief. Das heißt, ich bete im Moment nicht, ich lese nicht die Bibel, ich habe keine Freundschaft mit dem Heiligen, ich habe ein Tief gerade. Aber irgendwie da hinterm Horizont soll bald wieder ein Hoch kommen. Ich hoffe, dass es ein dauerhaftes, stabiles Azorenhoch ist, das dann irgendwie über Wochen bleiben wird. Und dann geht's mir wieder gut. Das ist doch alles Quatsch. Wir leben nicht aus Gefühlen, wir leben aus Hingabe. Aus Verpflichtung. Das klingt so preußisch, das klingt so, Verpflichtung heißt, jeder Spaß ist über die Wupper. Ja? Nein, wir wollen das, wir wollen wachsen, wir wollen Gott kennenlernen, wir wollen weise werden, wir wollen sehen die Muster, die zerstörerischen Muster in unserem Leben, die sich immer wieder in Zyklen wiederholen und immer wieder machen wir dieselben dummen Sachen. Wir wollen begreifen, was dahinter ist, wir wollen das beenden, wir wollen Gott Raum geben, dass mehr Klarheit, mehr Fruchtbarkeit, mehr Segen zu uns und durch uns kommt. Wenn Gott mehr durch dich fließen soll, muss er erstmal mehr zu dir fließen. Du kannst nicht geben, was du nicht bekommen hast. Und jeder, der in Seelsorge ist oder im Hauskreisleiterdienst oder so, weiß, das ist das Allerschlimmste, geistliche Termine zu haben und man ist deprimiert. Und man soll jetzt andere aufbauen und andere ermutigen. Das ist das Allerschlimmste. Eher, lieber machst du eine Sonderschicht im Steinbruch. Ja, als andere zu ermutigen, wenn du selber total entmutigt bist. Weißt du mehr, wovon ich spreche? Es ist unsere heilige Pflicht, in Gott ermutigt zu werden, in ihm stark zu werden, fest zu werden, ihn vor Augen zu haben, ein Herz zu haben, das an ihm hängt, ein Herz zu haben, das ihm vertraut. Das ist unsere heilige Pflicht. Und das geht nicht, ohne dass wir investieren in diese Beziehung und wir ihm Raum geben und wir auf ihn warten. Und viele wachsen nicht in ihrer Beziehung zu Gott, weil sie das immer noch den Umständen überlassen, weil sie das immer noch den Gefühlen überlassen. Und nicht sagen, Gott ist Gott, der will mich sehen. Und wenn es mir dreckig geht, kann ich mir sagen, wie es mir geht. Und kann ihm sagen, du weißt ja, heute ist Beten wirklich eine harte Geschichte. Heute macht das keinen Spaß. Aber ich tue es trotzdem, weil ich dich lieb habe, weil ich dich will, weil ich dich brauche, weil ich dich haben will in meinem Leben. Du musst nicht Gott was vorspielen, du musst nicht ihm zeigen, wie begeistert du bist, wenn der Hund elend ist. Schütte dein Herz aus. Aber dann am Ende, wenn du dein Leid geklagt hast und ausgeschüttet hast, dann am Ende sieh zu, dass du gut endest. Aber du bist Gott. Du wirst mir helfen. Du wirst mich durchtragen. Du wirst mich stark machen. Mit dir kann ich, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Du lehrst mich. Du veränderst mich. Du machst meine Finsternis hell. Fang an, seine Absichten glaubensvoll mit Dankbarkeit zu bestätigen in deinem Leben. Das ist ein wesentlicher Anteil deiner Zeit mit Gott. Sag ihm, was er gesagt hat, was er bei dir tun wird. Sag ihm, was er gesagt hat, was er bei dir tun wird. Und sag es mit Dankbarkeit. Du sagst, warum soll ich ihm das sagen, was er mir gesagt hat? Das weiß er doch selber. Okay, hier ist ein Geheimnis. Gebet ist niemals dazu da, Gott mit Informationen zu versorgen, die er noch nicht hat. So, wir erinnern ihn nicht daran, was er uns gesagt hat, damit er sich wieder erinnert. Sondern das ist ein Trick, den Gott uns geboten hat, um uns zu festigen, um uns zu etablieren in Wahrheit. Und nichts kann mehr dein Vertrauen stark machen in Gott, als wenn du dich durchkämpfst durch den Nebel und durch den Sumpf von und keine Lust und nee, heute keine Böcke und nee, ich mag nicht. Aber du kämpfst dich dadurch und steigst den Berg des Herrn hoch und du dankst Gott für wer er ist und was er versprochen hat zu tun. Und dann bist du in der Gegenwart Gottes und da sprichst du in sein Angesicht, wer er ist, wozu er sich festgelegt hat, was er entschieden ist, in dir zu wirken. Nichts wird mehr dein Vertrauen stärken in Gott, als dass du in das Angesicht Gottes die Verheißungen mit Dankbarkeit und Zuversicht aussprichst, die er schon dir gegeben hat. So stille Zeit oder unsere Zeit mit dem Herrn ist nicht dazu da, Herr, kümmere dich um die Rechnung und du weißt, dass der Termin naht und hilf mir da und dies und das. Und wir hecheln so schnell unser Alltagsding durch und rattern so unsere To-Do-Liste runter. Es geht nicht darum. Es geht darum, unser Herz zu bringen. Sagen, Gott, du hast versprochen. Du gibst mir ein Herz, dich zu erkennen. Du wirst mir die Augen auftun, du wirst mich lehren, du wirst dein Wesen offenbaren, weil Jesus gesagt hat, er hat deinen Namen offenbart und er wird fortfahren, deinen Namen zu offenbaren. So, ich will mehr sehen von deiner Vaterschaft, ich will mehr sehen, was es bedeutet, wie dein Herz ist zu mir. Lass mich deine Gesinnung, deine Sichtweise zu mir sehen. Dadurch wird mein Herz getröstet und gestärkt. Und ich bekomme Hoffnung und Zuversicht. Und diese mulmige Gewissheit, ich sei ein hoffnungsloser Fall, verkrümelt sich immer mehr und macht immer mehr Platz. Egal wie verkorkst ich bin, egal wie verdreht ich bin, egal wie viel Mangel ich habe, egal wie viel ich noch lernen muss, Gott hat sich vorgenommen, er kommt mit mir zum Ziel. Und ich glaube mehr seiner Weisheit und seiner Kraft als meiner Unfähigkeit. Das ist ein guter Satz zum Mitschreiben. Ich glaube mehr seiner Weisheit und seiner Treue und seiner Fähigkeit als meiner Unfähigkeit. Gott, du bist größer. Und es ist nicht so, du stehst am Morgen auf und Gott kriegt schon die Krise und schaut schnell im Handbuch nach, meine Güte, was ist das für ein Fall und hatten wir schon mal sowas und was kann man denn mit dem tun? Gibt es da überhaupt irgendwie ein Therapeutikum? Also wir finden ja mit dem gar nichts, also das ist ja furchtbar, alle anderen gingen prima, aber mit dem irgendwie, ich weiß nicht. Gott ist nicht ratlos. Gott ist nicht frustriert. Gott ist nicht mit seiner Weisheit am Ende. Das weißt du, aber das muss dein Herz auch wissen. Das ist der Punkt. Und Gebet ist nichts anderes, als dass es ein Trick, den Gott dir geboten hat, damit dein Herz fest wird. Sein Herz ändert sich sowieso nicht. Dein Herz, wie du ihn wahrnimmst, wie du ihn siehst, da ist das Problem. Das Problem liegt nicht bei Gott, es liegt bei dir. Wenn du das erstmal begriffen hast, bist du schon einen ganzen Schritt weiter. Da muss statt Sorge, statt Verzweiflung, Verzagtheit und ich weiß nicht und ach nee und ich glaube nicht, stattdessen muss dort Gewissheit kommen, Zuversicht kommen. In Gottes Herz über dich ist Zuversicht. Er schaut dich an und sagt, easy, der Fall ist einfach, davon hatten wir schon ganz viele. So sieht Gott dich. Solange du denkst, du bist ein schwieriger Fall und du hast Probleme, die kein anderer hat und nicht einmal Gott hat eine Ahnung, was das eigentlich bei dir sein könnte. Solange du dich so siehst als untherapierbar, als eine Nummer zu schwierig für Gott, hast du keine Hoffnung für dich. Und Hoffnung zu haben, ist absolut lebensnotwendig. Du musst Hoffnung haben. Ohne Hoffnung wirst du keinen Frieden haben und wirst du keine Freude haben und wirst du keinen Mut haben für die Zukunft. Du brauchst Hoffnung für dich. Und wo kriegst du das her? Nicht aus deinen Umständen, nicht aus dem, was du bis jetzt alles falsch gemacht hast und wie dein Leben immer in Kreisen immer wieder das Gleiche produziert, sondern indem du wegschaust auf ihn, den Anfänger und Vollender deines Glaubens. Er hat es begonnen. Stell dir mal vor. Er hat ein gutes Werk schon begonnen. Ich meine, ich denke mal, hoffentlich alle, aber mindestens die allermeisten, haben keine Mühe heute als Kinder Gottes zu glauben, dass die Welt durch das Wort Gottes entstanden ist. Nicht wahr? 1. Mose 1. Und Gott sprach. Du bist Kind Gottes, du hast keine Mühe, das zu glauben. Aber stell dir mal vor deiner Bekehrung, du sagst, Schöpfung, das ist ja Wahnsinn. Und jetzt ist total easy für dich, das zu glauben. So, Gott hat Wunder getan. Trotz deinem Intelligenzquotienten kannst du jetzt so etwas glauben. Gott tut Wunder. Gott ändert Gesinnungen. Gott ändert Sichtweisen. Sag, ja, das ist in Bezug auf das Universum. Aber doch nicht in Bezug auf meine Probleme. Haha. Gott ist größer, haben wir vorhin gesungen. Gott ist mit uns. Und unser Herz muss davon erfüllt sein. Und wir müssen wissen, wir sind bei ihm willkommen. Und er freut sich und er wartet auf uns. Und er will uns beschenken. Er will ein Gnadenwerk tun in uns. Er will uns ein festes Herz geben. Es ist durch Gnade, dass das Herz fest wird. Euer Herz sei nicht hin und her bewegt, sagt Jesus. Erschüttert heißt hin und her geschüttelt. Wir sollen ein festes Herz haben, ohne Angst, ohne Sorge, ohne Zukunftsangst, ohne Angst um unsere Rente oder um die Schweinegrippe oder die Vogelgrippe oder wer weiß, was sie nächstes Jahr sich dann wieder ausdenken werden. Ja, die denken sich immer was Neues aus, ja, um die Menschen in Panik zu machen. Und beide Grippewellen haben irgendwie nicht funktioniert, aber ich bin sicher, die stricken schon an den nächsten Ding. Die Medien stricken schon an den nächsten Ding. Irgendwie müssen die Leute doch mal eingeschüchtert werden. Ja. Panik wird sich verbreitern, aber nicht mit uns. Wir machen nicht mit. Wir sind nicht manipulierbar, weil der Friede Gottes regiert in unserem Herzen. Die Menschen werden verschmachten vor Furcht. Aber ich sage, euer Herz wird nicht erschüttert. Euer Herz wird fest sein. Glaubt an mich, glaubt an den Vater. Wie kommt Festigkeit? Durch Glauben. Wie kommt Glaube? Durch das Hören des Wortes. Wir hören, wie er uns sieht. Wir hören, was er vorhat mit uns. Wir hören, welche Gedanken er hat. Wir hören, was er für Absichten hat. Du musst Wahrheit aus dem Herzen Gottes in Bezug auf dich hören. Deswegen ist es so wichtig in deiner Zeit mit Gott, dass du hörbar betest. Wenn du in der U-Bahn bist, hier in Lager, bete im Herzen still, ja, damit sie nicht dich gleich einliefern oder so, ja. Wenn du im Auto bist, ist schon anders. Heute haben wir Freisprechanlagen fürs Telefon und jeder kann jetzt im Auto beten und keiner kommt mehr auf die Idee an der Ampel. Du, der ist allein im Auto und der redet, sollen wir einen Doktor rufen? Ja? Also wir sind schon ein Stückchen weiter, ja? Und die Freiheit nimmt zu. Früher hätten sie gedacht, hä? Der redet alleine im Auto? Sollen wir einen Doktor rufen? Ja? Jetzt können sie immer denken, du telefonierst, ja? So, du kannst im Auto beten, bist alleine, aber in der U-Bahn, ich würde sagen, mehr so still im Herzen oder so, ja? Wenn du da auch reden willst, mach das, okay, aber wenn du alleine bist, rede, höre dich beten. Das ist ein ganz kleiner, praktischer, aber extrem wichtiger Punkt. Denke nicht deine Gebete, sprich deine Gebete. Weil Glaube kommt aus dem Hören des Wortes. Und 99% deiner Gebete sollen Wort sein. Entweder direkte Zitate oder sinngemäße Zitate. 1% bete deine Gefühle, aber 99% bete Wahrheit. Bete das Wort. Lerne das Wort zu beten. Das hat einen weiteren Vorteil, dass du nämlich aus dieser Klemme kommst, jetzt soll ich Gemeinschaft haben mit Gott, das mit der Disziplin kriege ich jetzt auch schon auf die Reihe, aber jetzt habe ich meine Zeit mit Gott und jetzt weiß ich gar nicht, was mache ich denn mit dem den ganzen Tag? Der ist jetzt da, aber den sehe ich nicht, den fühle ich kaum und was mache ich denn jetzt mit dem überhaupt? Und die Bibel ist das Gebetsbuch. Bete das Wort. Da findest du Dinge, die Gott sagt über dich als Aussage. Zum Beispiel Jesus, euer Vater. Ja? Das ist keine Verheißung oder kein Befehl oder nichts. Das ist einfach nur eine Feststellung. Und dann betest du, Gott, du bist wirklich mein Vater. Und das heißt, für immer habe ich einen Platz in deinem Herzen. Ja? Kinder werden ja nie ein Stadium erreichen, wo sie nicht mehr Kinder sind. Unsere Kinder sind jetzt 31, 29, 28, aber die sind immer noch Kinder. Stell dir mal vor, man muss immer noch beten, immer noch aufpassen und immer noch irgendwie, die sind immer noch Kinder. Ja? Und ich schätze mal, wenn die 50 sind und ich bin 80, ist es immer noch so. Ja? Man muss immer noch gucken und immer noch beten. Ja? Die hören nicht auf, Kinder, das wissen die nicht, aber es ist so, ja. Und wir sind Kinder Gottes. Und wir werden das nie aufhören zu sein. Und wir sind in der Erziehung, ja. Wir sind in Behandlung. Langzeittherapie. Aber mit Erfolgen, mit sichtbaren Fortschritten. Halleluja. Aber immer noch in Therapie. Immer noch in Therapie. Und das alles in Freundschaft mit dem Heiligen Geist. Der ist an unserer Seite, der ist unser Ratgeber, den stellen wir Fragen, dem erklären wir. Wir glauben, dass du uns helfen wirst. Du hast Antworten, du hast Weisheit, du wirst uns geben. Wir danken dir. Und wenn uns dann nichts mehr einfällt und wir haben alle Worte gebetet, alle Verheißungen und alle Dinge gebetet, alle Gebote gebetet, auch Gebote beten wir. Wir sagen, du hast geboten, dass ich dankbar sein soll. Und dann antworten wir, ich will dankbar sein. Ich will lernen, dankbar zu sein. Nimm die Gebote und antworte auf die Gebote und sag, okay, das macht Sinn. Das will ich lernen. Ich will. Ich habe immer alle Psalmen durchgeschaut, beziehungsweise mein Computer. 44 Mal, wenn ich mich richtig erinnere, kommt diese Phrase vor, ein Mensch sagt zu Gott, ich will. 44 Mal, ich will. Das muss ein wichtiges Wort sein in deinem Gebetsleben. Ich will. Ja, was willst du? Du musst erklären, was du willst. Jakobus sagt, wir steuern unser Leben durch unsere Zunge. Du musst erklären, wo es lang geht. Du musst erklären, was du willst. Du musst erklären, was du sehen wirst. Was wirst du sehen? Die Güte des Herrn wirst du sehen. Wie Gott unlösbare Probleme löst. Bete nicht die Macht der Probleme an, bete einen allmächtigen Gott an, der größer ist. Und erkläre, du wirst mir helfen. Du bist ein erfolgreicher Therapeut. Und ich bin kein Kandidat, an dem Therapien nicht anschlagen. Ich bin ein ganz normaler Mensch mit Problemen. Und solche wie mich hattest du schon zu Millionen. Die hast du hingekriegt, du kriegst mich auch hin. Ich glaube dir. Sprich ihm dein Vertrauen aus. Und immer wieder den Heiligen Geist einladen. Komm, Heiliger Geist, zeige mir Jesus, zeige mir den Vater, hilf du mir, lass mich verstehen, wie dein Herz ist mir gegenüber. Und das tust du Tag für Tag. Und dann schaust du zurück, ein halbes Jahr, ein Jahr später, wo du das weitestgehend jeden Tag gemacht hast. Und wenn du mal einen Tag das nicht gemacht hast, nächsten Tag steh wieder auf und tu es wieder. Sag, es war nicht in Ordnung, dass ich gestern geschwänzt habe. Vergib mir, ich will konsequenter werden, ich will entschiedener werden. Steh wieder auf, sag nicht, oh, ich habe gestern ausfallen lassen und jetzt will er mich gar nicht mehr sehen und jetzt brauche ich gar nicht mehr zu kommen. Hör auf mit dem Quark. Ja? Sag einfach, es war nicht in Ordnung, es war nicht richtig, vergib mir, steh auf und fang wieder an. Und geh weiter in deiner Disziplin. Alles müssen wir lernen, auch Disziplin im Gebet. Gott zu suchen in Beständigkeit. Und der Heilige Geist bringt das Leben aus Gott. Er ist die Kraft, die dich befähigt. Er ist die Kraft, die dich verändert. Er ist die Kraft, die dir die Augen auftut. Hab Gemeinschaft mit ihm. Und ein wichtiges Instrument oder eine wichtige Hilfe, die Gott dir gegeben hat, jetzt noch zum Schluss. Und das ist diese wunderbare, dieses Geschenk, dass wir unter der Inspiration des Heiligen Geistes beten können zu Gott. In einer Sprache, die wir nicht verstehen. Das ist so etwas Geniales von Gott. So etwas Gewaltiges. Manche Leute, die nicht richtig zu Ende denken, sagen, ja, was soll denn das bringen? Da rede ich irgendwelche Silben und ich weiß ja gar nicht, was das bedeutet. Erstmal, du redest nicht irgendwelche Silben. Das ist schon mal Punkt Nummer eins, wo du dich korrigieren musst. Du redest nicht irgendwelches Blablabla oder Koriander, Koriander, Koriander oder irgend so etwas. Ja? Sondern du redest unter der Inspiration Gottes. Eine Sprache mit Inhalten, mit Aussage. Du redest Geheimnisse Gottes. Das ist, was die Bibel sagt. Und wenn du erfolgreich in Sprachen sprechen willst, dann wirst du erst einmal denken über Sprachengebet, wie die Bibel denkt. Und wenn die Bibel sagt, wir reden Geheimnisse Gottes, dann reden wir Geheimnisse Gottes. Und da kriegt das Ganze schon eine ganz andere Dimension. Du redest nicht bla bla und in Wind und du weißt ja gar nicht, wofür das sein soll. Du redest Geheimnisse Gottes. Das hat Inhalte. Du redest Worte Gottes über dich, über deine Umgebung, über deine Familie, über deine Gemeinde, über deine Stadt, über die Nationen, über Menschen, die du nie treffen wirst. Jedenfalls nicht hier auf der Erde. Du redest Anliegen und Verheißungen und Worte Gottes, von denen du keinen Schimmer hast. Du redest Pläne Gottes, Verheißungen Gottes über dich, wo du einmal in ein paar Jahren sein wirst und was du tun wirst und wie Gott dich gebrauchen wird. Ja, aber ich verstehe das ja alles nicht. Das ist doch der Trick an der Sache. Du redest Dinge, die du nicht verstehen kannst. Die an deinem Verstand vorbeigehen. Wenn du wüsstest, was du alles betest in Sprachen, du würdest jeden Moment auf die Bremse treten und sagen, nee Gott, mit mir nicht, das kannst du mit mir nicht machen, das glaube ich dir nicht. Nee, davor habe ich viel zu viel Schiss und überhaupt, ich habe gar keine Begabung dazu. Und das geht nicht, dann nimm dir bitte jemand anders. Hey, hier bin ich, sende meinen Bruder, aber so bitte nicht. Und du hättest lauter Einwände und würdest immer nur auf die Bremse treten und sagen, Hilfe, davor habe ich Angst. Ich eines Tages vor Leuten, nee Gott, bitte niemals. Du würdest immer nur dazwischen reden. Und Gott sagt, pass mal auf, wir haben einen wunderbaren Weg. Dein Verstand macht einmal eine Pause. Und jetzt rede ich durch dich. Und ich rede, was ich reden will. Und wenn Gott bayerisch sprechen würde, würde er sagen, host me. Das heißt, hast mich verstanden. Also bitte. Ja. Das ist das Geniale. Gott redet seine Pläne und deine Ängste und dein Unglauben und deine Erklärung, warum das alles nicht geht und warum du kein Geld hast und warum du keine Begabung hast und warum dies nicht und warum das nicht. Kann alles nicht dazwischen funken. Ist das nicht genial? Und wenn die Worte erstmal draußen sind, sind sie wirksam. Das Wort Gottes kehrt nicht leer zurück. Sondern du bewässerst deine Umgebung, du bewässerst deine Gemeinde, du bewässerst deinen Hauskreis, du bewässerst deine Stadt mit Dingen aus Gott und dein erbärmlicher Unglaube kann nicht auf die Bremse treten. Das ist genial. Das ist, also das hätte sich nie ein Mensch ausdenken können. Sprachenreden ist genial. Du kannst niemals glaubensvollere, wahrere, schönere, echtere, gibt's gar nicht. Echtere. Entweder echt und nicht echt. Und klare Worte aus deinem Mund hervorkommen lassen, außer im Heiligen Geist. Gott verwendet sich. Gott spricht durch dich. Und wie sparsam gehen wir doch oft mit dieser gewaltigen Gabe um. Statt mal richtig aufzudrehen, lassen wir es oft nur tröpfeln. Also lass uns doch aufdrehen und lass es fließen und lass es eine Liebessprache sein der Hingabe und des Glaubens und der Zuversicht und wo wir ihm sagen, ja Gott, du bist gut und du machst das und ich glaube dir und ich danke dir. Was ich oft tue beim Sprachengebet, ich halte inne und dann sage ich, wenn ich in Sprachen, zitiere ich Paulus, wenn ich in Sprachen bete, betet mein Geist. Und dann höre ich, was ich in Sprachen bete und freue mich daran, dass der Heilige Geist diese Dinge live in meinen Geist hineinlegt und sie jetzt auf direktem Wege durch meinen Körper unter Umgehung meines Verstandes aus mir herausfließen. Und ich höre und ich sage, das ist der Heilige Geist. Er hat meinem Geist eine Stimme gegeben. Und ich rede im Heiligen Geist. Sprachenreden ist immer live. Es ist nicht eine Konserve. Er hat nicht einen Tonband da reingelegt oder eine CD, die jetzt abgespielt wird. Es ist immer live. Und du kannst, während du in Sprachen betest und es fließen lässt, Händchen halten mit dem Heiligen Geist und genießen. Du bist jetzt da und du legst das in meinen Geist und das fließt jetzt aus mir heraus. Was für eine geniale Erfindung. Genieße die Gegenwart des Heiligen Geistes, die Freundschaft. Ich habe immer dieses Bild, deswegen nenne ich das wirklich so. Händchen halten mit dem Heiligen Geist. Er ist da. Und er dient mir. Und er legt das hinein in meinen Geist. Du weißt, dass wir diese drei Dimensionen haben. Körper, Seele, Geist. Und das Einzige, was uns mit dem Jenseits verbindet, mit der Ewigkeit, ist unser Geist. Unser Geist ist von Gott. Und da ist der Kanal, wie das Unsichtbare das Sichtbare beeinflusst. Ich kann mich erinnern, als junger Christ, gleich am Anfang, hat mir jemand empfohlen, Watch Me Nie, der geistliche Christ, Band 1, Band 2, Band 3. Ich habe das studiert. Kaum was verstanden, aber etwas habe ich verstanden, Geist, Seele, Leib. Und ich habe verstanden, ich habe einen Geist. Und ich sage immer, damals hatte ich ein Verhältnis zu meinem Geist, wie zu meinem Blinddarm. Man kann ein Anatomiebuch studieren und das Anatomiebuch lehrt dich, du hast einen Blinddarm. Du könntest sogar ihn lokalisieren, sagen, irgendwo... Da muss er sein. Ich glaube, es ist links, ne? Ist hier jemand Krankenschwester? Rechts. Okay, siehst du, aber immerhin. Irgendwo. Dann. So, da irgendwo muss er sein. Aber das ist nur Theorie. Ja, was macht er denn da den ganzen Tag? Wofür brauche ich den überhaupt? Und überhaupt, was soll denn das Ganze? Aber immerhin, ich habe einen Blinddarm. Mehr nicht. Also das war nur eine theoretische zur Kenntnisnahme, ohne irgendwelche Folgen. Und eines Tages, ich habe schon jahrelang in Sprachen gebetet, eines Tages ging die Lampe an und ich las und verstand, wenn ich in Sprachen rede, betet mein Geist. Und auf einmal, ich war sowas von glücklich, ich habe meinen Geist gefunden. Da ist er! Der hat eine Stimme, der hat eine Sprache, hör dir mal an, das ist mein Geist! Endlich habe ich ihn gefunden. Ist nicht mehr Theorie, Erfahrung. Der redet! Mein Geist hat eine Stimme, hat eine Sprache, der kann sich äußern. Etwas vom Himmel, aus der Welt, wo die Lösungen sind. ergießt sich durch mich in die Welt, wo die Probleme sind. Das ist der Sinn von Sprachengebet. Himmel und Erde kommen zusammen in uns, durch uns. Und zum ersten Mal langen wir hinein in die Welt der Lösungen, statt immer zu versuchen, wie Münchhausen sich an seinen eigenen Haaren aus dem Sumpf zu ziehen und auf der Ebene des Verstandes Probleme zu lösen, die der Verstand nicht lösen kann, sondern aus der Ebene Gottes Lösungen hervorzubringen, wo unser Verstand nicht dazwischen funken kann. Wir müssen tiefer diese Realität schätzen und erkennen und nutzen und Ehrfurcht haben. Gott hat es so eingerichtet, er wohnt in mir und er kommt heraus und er äußert sich und hat eine Stimme und er legt seine Sprache in meinen Geist. Ich spreche, das weiß ich, das ist nicht der Heilige Geist, das ist mein Geist. Aber mein Geist bekommt die Sprache vom Heiligen Geist. So, ich spreche, aber der Inhalt der Sprache ist göttlich, ist übernatürlich. Und Gottes Wort ist voller Leben, Gottes Wort ist voller Kraft, Gottes Wort ist voller Heilung, voller Weisheit, voller Lösungen, voller Kraft der Wiederherstellung. Und dieses Wort will ich nutzen und es soll aus mir herausfließen und ich tue das in Partnerschaft mit dem Heiligen Geist und lasse ihn durch mich fließen. Und je mehr ich mir das bewusst mache, was ich da eigentlich tue, umso wertvoller und kostbarer wird mir das und umso mehr tue ich das mit Glauben. Und ich weiß von früheren Zeiten, man kann in Sprachen beten, aber ohne Glauben und mit wenig Ergebnisse. Weil ich früher nicht richtig in Sprachen gebetet habe. Du sagst ja, was meinst du nicht richtig? Paulus sagt, wenn ich in Sprachen bete, bleibt mein Verstand ohne Frucht. Die Power im Sprachengebet kommt, wenn hier oben mal Pause ist. Wenn dein Gedankenkarussell mal zu Ende kommen kann und da oben mal Ruhe ist. Und du nicht mehr mit deinem Verstand versuchst zu planen und zu organisieren und zu lösen und Projekte durchzudenken und all diese Dinge, sondern wirklich da oben deinem arg strapazierten Verstand, der von morgens bis abends rotiert. Und wie zahlen wir die Rechnung? Wie machen wir das? Und wie kriegen wir das hin? Und wie passt das und wie jenes? Und wie kriegen wir das auf die Reihe? Der Verstand ist permanent am Rotieren. Und wenn du lernst, so in Sprachen zu reden, dass da oben mal Pause ist, dann kommt Kraft. Das habe ich aber nicht gewusst, sondern ich habe gedacht, ja, wenn ich in Sprachen bete, ich verstehe ja eh nicht, was ich rede, und die Bibel sagt, ja, kauf die Zeit aus, dann kann ich in der Zwischenzeit schon mal meine To-Do-Listen durcharbeiten. Und das war total kontraproduktiv. Ich habe in Sprachen gebetet und hier oben ging es umso mehr, ratter, 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 ratter. Und ich habe meine To-Do-Listen sortiert. Paulus hat anders in Sprachen gebetet. Er hat in Sprachen gebetet und der Verstand produzierte nichts mehr. Und das lerne. Lerne in Sprachen zu beten, wo dein Verstand einmal zur Ruhe kommt. Und das gelingt dir am allerbesten, indem du dich auf das konzentrierst mit Ehrfurcht und Respekt, was aus deinem Mund herauskommt. Und das tust in Anerkennung des wunderbaren Partners und Freundes des Heiligen Geistes. Sag, Heiliger Geist, das bist jetzt du. Du bist live, wieder mal in Action. Du fließt durch mich. Du legst das in meinen Geist. Und du betest diese wunderbaren Dinge dort, die alle nur nützlich und hilfreich und gut sind und die Gott ehren und anbeten in einer Reinheit, in einer Klarheit, wie ich das niemals könnte. Du fließt durch mich und dann lass ihn fließen. Lass ihn fließen und genieße diesen Fluss. Und da oben ist Ruhe. Und je mehr du das schaffst, und man muss ein bisschen üben, das kommt nicht mal mit 3 Sekunden Sprachenbeten und dann sofort wieder aufhören. Du musst dir dafür Zeit nehmen und wirklich dieses Ziel haben. Da oben soll mal Ruhe sein im Oberstübchen. Dann fängt es an zu sprudeln. Dann fängt es an lebendig zu werden und kraftvoll zu werden und saftig zu werden und tief zu werden. Und dann verstehst du, warum Paulus sagt, wer in Sprachen betet, er baut sich selbst. Weil dir das so bewusst wird, der schöpferische, kreative, lebendige Gott wohnt in mir. Und er bringt es hervor in einer kreativen Art und Weise ohne Ende. Und ihm gehen nie die Gedanken aus, ihm gehen nie die Worte aus, ihm gehen nie die Ideen aus. Er ist da, er ist lebendig in mir und er ist meinem Verstand so haushoch überlegen, so haushoch überlegen. Und nachdem wir dann eine ganze Weile in Sprachen gebetet haben, können wir warten und dann kommen geniale Einfälle. Dann kommen geniale Dinge, auf die du nie gekommen wärst. Mein jüngstes Beispiel, wir haben ein Buch, ach, siehst du, Buch. Die ganze Predigt sollte eigentlich nur eine Buchvorstellung sein. Hier gibt es ein Buch, was ich fast nie tue. Dieses Buch möchte ich euch empfehlen. Wenn du etwas lernen willst über Gott, wie man Gott sucht und wie man Gott kennenlernt, hol dir dieses Buch, Corey Russell, dem Heiligen Nachjagen. Für mich wirklich eins der besten Bücher der letzten 20, 30 Jahre. Und ich lese viele Bücher. Und ich kenne viele Bücher. Aber das ist ein Klassiker. Und der wird auch noch in 10 und in 20 Jahren ein Klassiker sein. Und ich kenne keine bessere Anleitung als in diesem Buch, wie man Gott suchen kann und wie man Gott wirklich kennenlernen kann. Ich will das nur wärmstens empfehlen. Und wir haben seit 2 Jahren auf dem Herzen, dieses Buch auf Russisch herauszubringen. Weißt, wir machen in Russland Literatur für geistliche Leiter. Und 2 Jahre haben wir probiert und geschrieben und Kontakte gemacht mit den entsprechenden Leuten dort. Und aus einem für uns nicht nachvollziehbaren Grunde, 2 Jahre lang drehen wir uns im Kreis. Ja, aber wenn und wie und vielleicht und mal sehen, wir müssen mal gucken. Wir haben es nicht mehr verstanden. Wir zahlen alles. Die haben keinerlei Kosten, außer dass sie sagen, einmal nicken, ja, okay, macht es und den Rest machen wir. Wir übersetzen, wir bezahlen, wir drucken, wir bieten an, wir machen alles. Die haben keinerlei Arbeit. Und 2 Jahre, aus welchen Gründen auch immer, hat das nicht funktioniert. Und eines Tages, mein Mitarbeiter in der Ukraine, er sagt, ich verstehe die Jungs in Amerika nicht. Die sind ja alle lieb und nett, aber ich verstehe ihre E-Mails nicht. Nicht sprachlich Englisch, sondern ich verstehe nicht, wo die sind und was die wollen. Und irgendwie reden wir einander vorbei und wir kommen einfach nicht in ein Agreement. Und dann habe ich gebetet und das ist mir so wichtig, dass dieses Buch rauskommt auf Russisch. Und ich habe gebetet und auf einmal habe ich die Idee gehabt, einen bestimmten Mann Gottes zu treffen, den ich vor Jahren einmal irgendwo gesehen habe. Wir haben keinen Kontakt, er würde wissen, wer ich bin. Ich weiß, wer er ist, ich weiß auch, wie ich irgendwie seine Adresse finden kann, aber wir haben keinen Kontakt. Und ich habe die Idee, irgendwie ihn zu kontakten. Und während ich diese Idee hatte, und ich schaute noch mal im Internet nach seiner Adresse, finde ich raus auf seiner Website, es wird in Kürze, sprich in wenigen 2-3 Monaten, eine Konferenz sein bei ihm und der Autor dieses Buches wird bei ihm sprechen. Ich habe ihn getroffen, ich habe ihm von meiner Not erklärt und habe gesagt, kannst du irgendwas machen? Er schreibt ein E-Mail hin, ein E-Mail kommt zurück, yes, okay, you can do it. 2 Jahre geackert wie die Kümmeltürken und nichts hat funktioniert. Und zur richtigen Zeit die richtige Person kontaktet, ein E-Mail und schwupp. Und man denkt, ja, was war denn das jetzt 2 Jahre lang? Ist mir auch egal, es hat jedenfalls funktioniert. Und ich weiß, dass das nicht meine Idee war. Ich habe überhaupt keine Veranlassung, diesen Mann zu treffen. Der wohnt 1000 Kilometer weg von Berlin. Aber es hat sich gelohnt, dahin zu fahren und den zu treffen und mit ihm ein Frühstück zu haben. Ich wollte ihn zum Frühstück einladen, da hat er mich noch eingeladen. Er hat noch bezahlt. Also da hat sich gelohnt. Halleluja. Und jetzt wird es übersetzt und in Kürze wird es gedruckt werden und kommt ins Internet. Und tausende von geistigen Leitern, wenn sie nur wollten, können dieses Buch runterladen. Können es sogar gedruckt geschenkt bekommen und können studieren und es wird seine Wirkung haben, weil es eine so fantastische und so praktische Anleitung ist, wie man zu Hause, A, B, C, 1, 2, 3, 4, wie man Gott sucht, was das mit dem Wort zu tun hat und wie der Heilige Geist Offenbarung gibt und all diese wunderbaren Dinge und vieles andere. Was ich noch sagen wollte, was ich aber jetzt aus Zeitgründen irgendwie einfach sein lasse. Wie ist euch? Müsst ihr schnell nach Hause? Fährt die U-Bahn? Nee, ne? Fährt kein. Wer muss zur U-Bahn? Niemand. Siehst du? Gut. Kann die Musik, unsere Musikanten nochmal nach vorne kommen? Wir wollen jetzt etwas machen. Dieser Gott, von dem wir geredet haben, er ist da. Der wohnt sogar in dir. Und er wartet darauf, dass du eine Antwort gibst. Du könntest zum Beispiel sagen, Heiliger Geist, ich will auch eine Freundschaft haben. Ich will von dir gelehrt werden. Ich will lernen, auf dich zu warten. Ich will lernen, dir Raum zu geben. Komm und diene mir. Die Liebe Gottes ausgegossen in mein Herz durch den Heiligen Geist. Heiliger Geist, ich will mal aufhören, immer zu rotieren und zu machen und irgendwas. Ich will einfach mal lernen, dass du mir dienst, dass ich empfange. Ich mach mich auf. Komm, ich will lernen, mich hinzugeben. Lehre mich doch, wie ich mein Herz dir geben kann, wie ich mich öffnen kann, wie ich so wie ein Blatt sein kann, was einfach auf den Bach fällt und dann vom Bach mitgenommen wird und mit der Strömung einfach geht und nicht mehr selber irgendwie, ja, aber da will ich lang und die Kurve bitte nicht. Nein, das Blatt ist entspannt auf dem Wasser und es fließt einfach und lässt sich tragen. Und wir wollen das einmal ein bisschen einüben. Nimm Kontakt auf mit dem Gott in dir, mit dem wunderbaren Freund, dem Lehrer. Erkläre ihm was, versprich ihm was, gib dich hin. Sag, wo du ihn brauchst, lad ihn ein, erkläre dein Vertrauen. So in dieser Art und Weise. Reagiere jetzt einfach und setz das praktisch um, während hier einfach im Hintergrund schöne Anbetungsmusik läuft von unserer Musiker, ein bisschen Gitarre schrumm, ein bisschen Keyboard oder Gesumme oder wie auch immer. Aber jetzt ist nicht, wo wir gemeinsam anbeten, sondern das ist unsere Unterstützung und wir, du kannst dich hinlegen, du kannst dich hinstellen, du kannst, wenn dir das angenehmer ist, Kopfstand machen vor Gott. Du kannst jetzt machen, was du möchtest, aber vor allen Dingen öffne dein Herz und sag, Gott, hier bin ich. Diene mir, ich brauche dich. Ich bin so müde, alles selber zu machen, mir alles selber auszudenken, mir mein Hirn zu zermartern mit Sorgen, wie zahle ich das und wie kriege ich das hin und wie soll das? Ich brauche dich und du sei doch mal der, der mir dient und hier bin ich und weißt du, so in der Art. Halleluja, wunderbarer Heiliger Geist. Vielleicht hast du noch nie mit ihm geredet. Vielleicht hast du immer Ängste gehabt. Heute überwindest du deine Ängste. Sag Quatsch, er ist da, er ist Gott, er kann hören, er kann reden. Also nehme ich jetzt mit ihm Kontakt auf. Jetzt ist fertig mit den Sorgen und den Ängsten. Vielleicht ist das falsch. Es ist richtig, es ist heilsam. Halleluja. Nimm Kontakt auf mit diesem wunderbaren Freund, dem Heiligen Geist. Gib dich ihm hin, lass dich hineinfallen in den Strom der Liebe Gottes. Halleluja. Halleluja. Wunderbarer Heiliger Geist, du bist gekommen als unser Lehrer, uns die Herrlichkeit und die Schönheit Jesu zu offenbaren. Du bist gekommen, uns aus Angst, aus Sorge, aus Unsicherheit herauszuführen, in Sicherheit, in Gewissheit, in Zuversicht. Zeige uns das Herz des Vaters, zeige uns sein Wohlwollen, sein Lächeln, seine Zuversicht, seine Sicherheit, seine Unbekümmertheit in Bezug auf uns, sein Vertrauen in seine eigene Weisheit und in seine erzieherischen Maßnahmen. Zeig uns, wie gewiss der Vater ist, er kriegt uns hin. Er bringt Jesus in uns hervor, er tut Wunder. Er macht Herzen fest, er holt raus aus Ablehnung und Ängsten und Minderwertigkeit und Sorgen und all den Dingen. Er holt raus, er entkrampft, er entkorkt, er lockert, er bewässert, er tut ein wunderbares Werk im Garten unseres Herzens. Sei willkommen, Gott, Heiliger Geist, wir ehren dich, fließe. Berühre Herzen, entkrampfe, zeige das Herz des Vaters. Wunderbarer Gott, sei willkommen. Lehre du uns, mit dir zu leben. Halleluja. Wunderbarer Gott, wunderbarer Gott. Ja, komm und tu dein Werk. Tu dein Werk.